Erfordia Latina. Latein aus Erfurt bei Radio Frei.
Meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei der 165. Lateinsendung von Radio Frei. Christmi salvetat edition centesimam, sexagesimam, quintam. Emissionis Latine, stationis radiophonice Frei Erfurtiensis. Jeder kennt dieses Lutherdenkmal am Anger vor der Kaufmannskirche, aber vielleicht nicht alle kennen die interessante Geschichte dahinter, wie es zur Aufstellung kam. Darüber wird uns heute Herr Michael Friese berichten. Monumentum Lutheri in Platea Anger omnibus notum est, sed pauci sunt, qui conoverint historiam, de erectione istius monumenti, et hodie habebimus colloquium cum domno Michaele Friese, de valde affabre facto monumento. Invenitur monumentum Lutheri ante Ecclesiam Mercatorum in centro Erfordie. Lutero monacum fuisse Erfordie notum est inter annos millesimum quincentesimum primum et millesimum quincentesimum undecimum. Vixit Erfordie, studebat juribus et postea theologiae in universitate, et monacus factus est in Monarchio Augustinorum. Associatio Evangelica, que appellato Lingua Theodisca Evangelica Bund, anno millesimo octogentesimo octogesimo primo decisionem fecit de monumento erigendo, et sculptor Fredericus Schaper, notissimus sculptor perulvenensis, mandatum accepit de artificio conficendo. Et multe questiones fuerunt, exempli gratia de bono loco eligendo, et fuerunt varia proposita, exempli gratia ante Ecclesiam Sancti Vicberti, ubi hodie invenitur puteus gigans, sive in platea cathedralis ecclesiae, sive in aria pristini monarchi Augustinorum. Die 30. mensis octobris, anno millesimo octogentesimo unde nonagesimo, inauguratio solemnis facta est ante multos Erfurtienses. Monstratur Lutherus reformator tenens sacras scripturas in manibus. Omnino non monstratur monacus solitarius imago typica Lutero attributa. Et de aliis monumentis auscultabimus in colloquio securo. In suggesto celamina tria inveniuntur varies cum episodis Lutheri quando vivebat Erfordie, nempe Lutherus monstratur tamquam studens, tamquam juvenis monacus, et monstratur etiam festum, quod factum est quando Lutherus iam reformator, et multos annos post, re ingressus est Erfordie. Et in parte anteriore, inscriptio quedam videtur e psalmis, certa non moriar, sed vivam, et narrabo opera Domini. Und jetzt hören wir einige interessante Details über das Lutherdenkmal in Erfurt am Anger und seine Entstehung von Michael Friese.
Eingeweiht ist das Lutherdenkmal oder enthüllt 1889, aber tatsächlich 1881 fingen die Initiativen und Vorplanungen dazu an. Es hat im Oktober 1881 in Erfurt den dritten Verbandstag der Landeskirchlichen Vereinigung gegeben. Dort war der Willibald Beischlag, ein Professor aus Halle, namensführend mit zugegen. Diese Landeskirchliche Vereinigung war insgesamt eine Bewegung der protestantischen Kirche, die den Protestantismus im Kulturkampf mehr stärken wollte gegenüber der erstarkenden und erstarkten katholischen Kirche.
Jetzt war ein bisschen das Pech, 1880, ein Jahr zuvor, hat ein Monumentalbrunnenverein sich ausgerechnet den heutigen Standort des Lutherdenkmals ausgesucht, um dort den Monumentalbrunnen, viele kennen ihn auch als alten Angerbrunnen, dorthin zu stellen. Gab es auch andere Überlegungen, wo man noch den Luther hinstellen könnte?
Natürlich hat es verschiedene Überlegungen gegeben. Also es war so, dass plötzlich ein Verein zur Gründung eines Lutherdenkmals sich konstituierte. Ganz überraschend für die Stadt, das war gar nicht weiter kommuniziert. Eine ziemliche Solo-Initiative der Initiatoren, namentlich des Pastor Bärwinkels. Und das kollidierte dann tatsächlich mit anderen Projekten, namentlich mit diesem Projekt des Monumentalbrunnens.
Lustigerweise ist ja dann in der DDR-Zeit ein anderer Angerbrunnen dort wirklich aufgestellt worden.
Genau. Heutzutage steht vis-à-vis oder eigentlich bald mehr noch im Zentrum des Angers ein Denkmal des sozialistischen Realismus. Damals jedenfalls hat der Denkmalsverein, der Luther-Denkmalsverein, schon den prominentesten Standort in der Stadt gesucht.
Woran denkt man denn noch in Erfurt? Natürlich an die Augustinerkirche. Und dort hätte es ja auch fast hinkommen sollen.
Ja, also es hat dann einen längeren Prozess gegeben zur Klärung der Standortfrage, nicht ganz nach zu vollziehen ist aus den Akten, wie es zum Kontakt gekommen ist zwischen dem Pfarrer Bärwinkel und einem Berliner Oberbaurat namens Friedrich Adler. Friedrich Adler hat preußenweit sehr viel Baugeschichte geschrieben in der Zeit des Wilhelminismus, hat viele, viele Kirchen als Architekt gebaut oder in ihrer Erbauung betreut und so weiter und so fort. Jedenfalls hat Bärwinkel zu Adler einen Kontakt aufgenommen und Adler um ein Standortgutachten für Erfurt gebeten. Und Adler ist eigens nach Erfurt gekommen, hat die Stadt sich angesehen und hat eben verschiedene Standorte erwogen, namentlich den Fischmarkt, rein theoretisch viel zu beengt. Dort findet ein 6 Meter hohes Denkmal gar nicht in der nötigen Distanz seinen Standort. Auf dem Domplatz hat es 2 Standortvarianten gegeben. Da wieder war ein nur 6 Meter hohes Denkmal viel zu klein. Der Luther wäre verschwunden auf der Riesenfläche dieses Platzes. Dann eben 2 auf dem Anger. Einer da, wo er jetzt steht, und der andere Standort dort, wo jetzt der Monumentalbrunnen steht. Der wäre deswegen nicht gegangen, weil das Lutherdenkmal dann vis-à-vis der katholischen Wigbertikirche gestanden hätte, was schon als Affront gewirkt hätte und was man gar keinesfalls so wirken lassen wollte. Und die Augustinerkirche wäre auch ein Standort gewesen, aber da entnehme ich den Akten, dass die innerstädtische Erschließung damals, 1884, lange noch nicht so war wie heute. Das heißt, das Quartier Augustinerkirche lag für die Initiatoren des Denkmals damals zu weit außerhalb des Stadtzentrums.
Und trotzdem, einige Wochen vor Einweihung des Denkmals haben die Augustiner dann noch einmal versucht, das Denkmal zu bekommen.
Als nun das Denkmal gegossen war, als es auf die Einweihungsfeier zuging, da erkannte die Augustinerkirche nun dann offensichtlich doch, die Augustinergemeinde, dass es mit Renommee, mit Ehre, mit Bedeutsamkeit zu tun haben könnte, auch mittelfristig, wenn so ein Denkmal auf ihrem Platze steht. Man hat dann kostenlos die Pflege und so weiter angeboten, aber längst war zwischen dem Denkmalsverein und der Stadt auch der Standort geklärt. Es war alles entschieden. Nicht zuletzt hat dann auch Berlin tatsächlich ein Machtwort gesprochen.
Jetzt kann ein Denkmal nur berühmt sein, wenn auch der Künstler berühmt ist. Über den haben wir noch gar nicht geredet. Fritz Schaper.
Ich vermute, dass über den Kontakt mit dem erwähnten Architekten Friedrich Adler der Kontakt zwischen Fritz Schaper und Bärwinkel hergestellt. Schaper war durchaus damals schon ein sehr renommierter Künstler, und ihn zu gewinnen versprach von vornherein für das gesamte Denkmalprojekt Renommee, hatte aber auch etwas mit erheblichen Kosten zu tun.
Jetzt gab es natürlich auch schon andere Lutherstatuen in Wittenberg, Möhra, Worms, Eisleben. In Leipzig, da ist Luther gemeinsam mit Melanchthon zu sehen. Ein bisschen später kam dann Eisenach. In Erfurt wollte man einen inspirierten Luther darstellen. Was ist denn ein inspirierter Luther?
Das ist der Luther, den wir sozusagen beobachten bei der Geburt seines reformatorischen Denkens, wenn ich das übersetzen soll. Es ist schon richtig erwähnt worden, es gab auch hier im größeren regionalen Umkreis allenthalben Lutherstatuen, die im Wesentlichen sich dann natürlich immer glichen. Einmal Luther mit geöffneten Armen, einmal Luther mit der Bibel, die er präsentiert, einmal Luther, der mit der Faust auf die Bibel weist, einmal Luther, der die Bannbulle zerreißt, wie in Eisleben. Die Bildfindung war gar nicht so einfach. Im Gespräch zwischen Bärwinkel und Schaper wurde dann festgelegt, dass wir hier den werdenden Reformator zu gedenken haben, das, was ja auch historisch die Situation der Lutherstädte Erfurt ausmacht. Und es wurde dann eben ein Luther gestaltet, der sozusagen in der Lektüre des Römerbriefes vielleicht namentlich seine Rechtfertigungslehre entwickelt hat, der die Inspiration zu seiner Rechtfertigungslehre allein aus dem Glauben eben gerade just hier in Erfurt empfangen habe.
Aber da hätte man Luther ja auch in der Mönchskutte darstellen können, und einen Luther in Mönchskutte gibt es hier nicht, hier in Erfurt, wo er Mönch war. Und den gibt es auch nicht in Worms, wo er auch noch in Mönchskutte auftrat. Warum sträubte man sich von Seiten des Protestantismus so gegen die Darstellung eines Luthers in Mönchskutte?
Ja, das ist eine sehr gute Frage und eine sehr weitreichende Frage. In der Kunstgeschichte wird die unter dem Stichwort Gewandstreit verbucht. Den hat es in den 1830er, 40er, 50er Jahren, auch 1820er schon reichlich gegeben. Irgendwie war ikonografisch festgeschrieben, Luther, das ist der Reformator mit dem Talar. So kennen wir ihn, so wollen wir ihn sehen. Allen Beteiligten war immer wieder klar, dass dieser Talar ein Anachronismus ist. Zu seiner Zeit, als er nun nachweislich noch Mönch war, hat er ganz gewiss keinen Talar getragen, sondern eine Mönchskutte.
Weil ja Mönch direkt was mit Katholizismus zu tun gehabt hat.
Auf jeden Fall. Diese Assoziation sollte auf jeden Fall vermieden werden. Er war ja nun gerade der, der dann seine Mönchskutte abgelegt hatte.
Wenn man rundherum geht um das Lutherbild vor der Kaufmannskirche, wo er auch einmal gepredigt hat, 1522, da fallen wunderschöne Reliefs auf. Was ist denn da dargestellt bei den Reliefs?
Ja, das ist ja üblich für die Vollform eines solchen wilhelminischen Denkmals, dass man eben nicht nur die Statue oben auf dem Sockel hat, sondern den Sockel ringsherum dann mit 3 oder 4 Reliefs auch noch schmückt. In Erfurt sind es nur 3 Reliefs, weil die 4. Sockelseite durch eine Inschrift versehen ist, auf den Reliefs dargestellt. Also es sind insgesamt Szenen aus dem Erfurter Leben Luthers. Luther beim Eintritt ins Kloster und Luther im tröstenden Gespräch mit seinem damaligen Beichtvater Staupitz. Es ist dargestellt Luther als musizierender Student und es ist dann dargestellt 1522, also schon nach dem Thesenanschlag in Wittenberg und als Luther natürlich lange schon nicht mehr in Erfurt war, kam Luther auf seinem Weg nach Worms wieder in Erfurt vorbei und ist feierlich empfangen worden vom Erfurter Magistrat, und dieser Einzug Luthers in Erfurt 1522 ist das 3. Relief.
Aber wieder keine Darstellung eines einsamen Luthers in der Mönchszelle.
Gar keinesfalls, weder ein Kuttenträger noch ein einsamer Asket ist dargestellt worden, sondern tatsächlich immer der standfeste Reformator, so wie man ihn sehen wollte.
Jetzt hätten die Reliefs eventuell ja gar nicht mehr drauf sollen, aus Kostengründen, irgendwie musste man ja Geld beschaffen, Schaper war nicht der billigste. Was hat man denn außerhalb des Luther-Denkmalvereins und der Mitgliedsbeiträge, was hat man sich denn da einfallen lassen, wie man an Geld käme?
Das ist eigentlich die wirklich besondere Leistung dieses Denkmalvereins, dass man tatsächlich diese kapitale Summe von insgesamt 72.000 Goldmark aufgebracht hat. Es hat verschiedene Initiativen gegeben. Es fing gleich 1883 bei Gründung des Vereins an mit einem Basar, der entsprechend Geld eintrug. Man hat immer wieder Konzerte organisiert, die Geld eintrugen. 1883 war zufällig das Jahr, wo der 400-jährige Geburtstag Luthers gefeiert wurde. Man hat einen riesigen Festumzug gemacht. Diese Geburtstagsfeier, dieses 400-jährige Jubiläum hat einen großen Betrag eingespielt. Es wurden Singspiele, die in dieser Zeit zum Thema Luther entstanden, eigens nach Erfurt geholt und mit sehr viel Erfolg, auch finanziellem Erfolg, aufgeführt. Bildband wurde eigens initiiert, Ausstellungen hat es gegeben. Also immer wieder auf neue Weise hat man versucht, Geld einzuwerben.
Und doch hat das zwischen 81, wo die ersten Ideen geboren sind, und 1889, der Einweihung, doch seine Zeit gedauert. Ein Problem tat sich noch auf, der Tod von Kaiser Wilhelm I.
Das war ein kapitales Problem. Man war ja selbstverständlich bereit, in so einer Stadt wie Erfurt, jedenfalls die protestantische Bevölkerung, für ein Luther-Denkmal zu spenden. Als dann aber Wilhelm I. überraschenderweise starb, wurden reichsweit Initiativen ausgelobt, um ein Kaiser-Wilhelm-Denkmal zu gründen, so auch in Erfurt. Und diese plötzlich entstandene Gründungsinitiative eines Wilhelm-Denkmals in Erfurt bekam dann plötzlich den Vorrang. Es war nicht mehr gut möglich, für ein Luther-Denkmal zu werben, wenn man eigentlich für ein Kaiser-Denkmal sammeln wollte und sammeln sollte.
Also die alte Auseinandersetzung zwischen Kaiser und Kirche.
Meinetwegen kann man das auch so sehen, zwischen dem kleinen Luther und dem großen Wilhelm I. Jedenfalls war es ab 1888 selbstverständlich, dass die Spendenwilligkeit der Erfurter Bürger auf ein Kaiser-Wilhelm-Denkmal sich richtete und nicht mehr auf ein Luther-Denkmal.
Das Kaiser-Wilhelm-Denkmal, also von Wilhelm I., das sieht man heute nicht mehr in Erfurt. Wo stand das denn?
Das stand auf dem Platz gegenüber dem heutigen Presseclub.
Warum interessieren Sie sich eigentlich für solche Sachen wie Denkmale?
Ja, das ist für mich so ein bisschen ein Hobby, insofern ich Zeit habe. Mich interessiert diese wilhelminische Denkmalskunst. Wie sie ja jeder vor Augen hat, ist die sehr naturalistisch, realistisch gestaltet und deswegen seit vielen, vielen Jahrzehnten verpönt. Wenn man sich des Näheren damit befasst, entdeckt man Bildhauer, entdeckt man Entstehungsgeschichten, entdeckt man situative Zusammenhänge, die sehr wissenswert, sehr bedenkenswert sind. Wenn ich Zeit habe, bin ich schon deutschlandweit unterwegs und gehe den Spuren wilhelminischer Denkmalskunst nach.
Das sind ja dann fast auch schon prophetische Sachen, etwa am Gustav Adolf Brunnen vor der Predigerkirche, da ist ja der 30-jährige Krieg dargestellt und 3 Jahre später beginnt der Erste Weltkrieg.
Ja, also was kann man entdecken, überhaupt dann auch die Reflexionen dieser wilhelminischen Kunst auf den Ersten Weltkrieg. Sehr interessant für mich auch das allmähliche sich selbst überleben, spätestens nach dem Ersten Weltkrieg. Schaper gehört auch dazu. Er ist ja 1919 gestorben, hatte dann ein bisschen, fast möchte man rückblickend sagen, die Gnade, in seinen letzten Jahren vom Alter schon so gebrechlich zu sein, dass er sein eigenes Überleben nicht wahrnehmen musste. Aber es gibt so manchen wilhelminischen Künstler, der in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg groß geworden ist und dann die Wende hin in den Expressionismus, die Wende hin in eine neue Kunstrichtung nach dem Ersten Weltkrieg nicht mehr geschafft hat und sozusagen sein eigenes Outwerden wahrnehmen musste.
Hic explicit transmissio nostra lingua latina, lingua quae neminem offendit, quia omnium est. Oportet scribatis quid de rebus nostris cogitetis. Si vultis litera stare, ut imini inscriptione nostra interetiali hac, latina, ad, radio, signum negativum, frei.de. Iterum nos auscutare poteritis proximo mercurii die hora quarta. Damit sind wir am Ende unserer heutigen Sendung angekommen. Wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen wollen, schreiben Sie ein E-Mail an latina@radio-frei.de. Auf ein Wiederhören. Nächsten Mittwoch um 16 Uhr freut sich Bernhard Schweiger.